Seite 81, Lektion Nummer 10. Ne? Lass uns mal zusammen hier 4. Mose 9, Vers 17 lesen, da unsere Lektion heute heißt Numeri, ne? 4. Mose. 4. Mose 9, 17. So oft sich die Wolke von dem Zelt erhob, brachen die Kinder Israels auf. An dem Ort aber, an dem sich die Wolke niederließ, da lagerten sich die Kinder Israels. 4. Mose 9, 17. Halleluja. Halleluja, wir sind schon auf der Lektion Nummer 10. Jetzt das Buch der Numeri. Sehr interessantes Buch. Werden wir gleich sehen. Sehr, sehr interessant. Obwohl ja hier keine Zeremonien und Priestern und Stiftshütte und so weiter die Religion Israels das Zentrum hat. Aber hier ist das Zentrum, das Buch der Numeri, heißt Reise zum gelobten Land. Não acredito que eu consegui fazer isso.
Espera. Ah, ainda técnico problema aqui.
Uma falha. Bitte eine Sekunde Geduld. Unsere Videokamera ist. Wow. Tá, se é bom se vocês não chacoalhassem tanto a mesa, quer dizer, isso me atrapalha pouco, quer dizer. Tá. Tá. Reise zum gelobten Land. Sehr interessantes Buch. Numeri. Schauen wir mal hier auf die Einführung. Nachher können wir am Ende nach unseren Aufgaben diese Aufgabe hier, die Namen der Bücher des Alten Testaments üben. Das können wir nachher machen. Jetzt schauen wir auf der Einführung, Seite 82. Kurioserweise heißt dieses Buch Numeri, weil es hier zweimal das Volk gezählt wurde, und es gibt auch einige anderen Auflistungen von Opfern, von Geschenke, die Obersten der verschiedenen Stämme gemacht hat und so. Aber im Grunde geht es nicht so sehr um die Zählungen und die Nummern, sondern es geht mehr um die Wüstenwanderung, die 40 Jahre in der Wüste, was in 2. Mose Kapitel 15 unterbrochen war. Das heißt, das Volk Israel ist aus Ägypten und dann im Berg Sinai angekommen, gewandert, und sofort hat Moses dann angefangen mit der Einführung der jüdischen Religionen. Das heißt, die Wanderung wurde unterbrochen, die Erzählung der Wanderung und auch die Wanderung selbst, weil Moses dann die ganzen was wir studiert haben in den letzten Lektionen, ne, Stiftshütte und so weiter, alles gegeben hat, offenbart hat, bekommen, von Gott bekommen hat und das dem Volk weitergegeben hat. Und die Ereignisse werden wir gleich sehen. Das Volk musste 40 Jahre in der Wüste wandern. Das kennen wir gut, haben wir schon, sagen wir so, vielleicht gehört in anderen Momente, 40 Jahre in der Wüste gewandert, wegen der Angst, wegen den Unglauben. Das werden wir gleich sehen auf Seite 84, aber jetzt hier das Kommentar, warum dieses Buch Numeri so interessant und so wichtig ist für uns. Früher, noch vor ein paar Jahren, habe ich das immer durcheinander gebracht. Was ist 2. Mose, 3. Mose, 5. Mose? Alles durcheinander gebracht in meinen Gedanken, was sich abgespielt hat. Aber heute, da wir jetzt alles studiert haben, können wir eine klare Sicht haben von den verschiedenen Ereignissen, dass jeder dieser Buch, dieser 5 Bücher, ganz eindeutige, eine ganz besondere Thematik hat. Und auch das Buch 4. Mose hat eine ganz besondere Thematik, diese 40 Jahre in der Wüste. Ja, das Leben dieser Generation, die aus Ägypten befreit wurde, die ganzen Wunder gesehen hat, die 10 Plagen und durch den Meer gegangen ist, aber nicht in Kanaan eingegangen ist. Schade, nur ihre Kinder. durften in Kanaan eingehen. Schauen wir mal hier auf Wortschatz, Suche in Sach- und Worterklärungen, Bileam, Neumond, Zufluchtsstätte, Erstlinge. Tatjana und Wolfgang, was möchtet ihr? Ich würde vorschlagen, Wolfgang, Bileam, Tatjana, Neumond, Isaias, Zufluchtsstätte und ich, Erstlinge. Ja, das hast du nicht in deinem...
Ah, das habe ich nicht in meinem Handy, nein, ne?
Okay.
Ich bin in einem Moment wieder da.
Okay, wir suchen hier. Ich suche mal Zufluchtsstätte.
Erstlinge wollte.
Ah, ich Erstlinge, okay, vielen Dank.
So, was war noch, meinst du nochmal?
Zufluchtsstätte.
Ja, und meine Erstlinge. Gut, hast du es, Wolfgang? Bileam?
Ja.
Gut.
Wir
haben Bileam.
Bileam. Bileam. Bileam.
Also mir.
Okay. Bileam, der Herr, durch das ganze Volk, war ein falscher Prophet, der Israel sagte, verführte geistliche Unzucht zu begehen und sich an Götzen dienen, erhalten sollte zu beteiligen. Er wurde im 9. Testament Botschaft für endzeitliche Verführer in der Gemeinde erwähnt.
Gut, Tatjana, Neumond.
Moment. So, Neumond. Der Begriff Neumond bezeichnet den Mondgriechen in ihren Erde erscheinen nach Leermond. Der Neumond markiert in Israel den Beginn eines neuen Monats. Dieses Ereignis würde jeweils als ein Fest begangen.
Gut, und jetzt Isaias, Zufluchtsstätte.
Zufluchtsstätte oder Freistätte. Aus den 48 Levitenstädten mussten 6 als Zufluchtsstätte ausgesondert werden. Wenn jemand aus Versehen einen Menschen getötet hatte, konnte er in dieser Stätte fliehen. Dort wurde er beschützt vor dem Bluträcher.
Und ich habe hier Erstlinge. Erstlinge. Dieses Wort bezeichnet im Alten Testament die Erstlingsgabe des landwirtschaftlichen Ertrages, die dem Herrn gegeben werden sollte. Im Neuen Testament wird der Begriff auch auf Personen angewandt. Ja? Halleluja. Ja, das ist alles ein Symbol für Jesus. Ne? Jesus ist auch der Erstling. Ja? Und wir schauen immer auf diesen Sach- und Worterklärungen, damit wir das üben, wenn wir ein Wort nicht kennen, wenn wir die Bibel lesen und wir irgendwas nicht verstanden haben, dass wir Hilfe suchen. Und hier in unseren Bibeln, Schlachter 2000, gibt es diese ganz tolle Sach- und Worterklärungen, die diese Worte aufgreifen, die meistens nicht im Wörterbuch sind, weil die Wörterbücher, unsere Duden oder Langenscheid, die haben solche Worte nicht wie Erstlinge oder Erlösung oder Zufluchtsstätte oder Bileam und so weiter, einfach weil es hier um Geschehnisse, die vor 3000 Jahren vorgekommen sind und heute nicht mehr so bedeutend sind für die Menschen. Ne? Darum ist wichtig, dass in der Bibel selbst diese Erklärung ist. Oder man könnte auch in einem Bibelhandbuch es aufschlagen. Gut, eine kleine Zusammenfassung vom Buch 4. Mose, Kapitel 1 bis 9, Heiligung des Volkes unter den Berg Sinai. Kapitel 10 bis 17, Auszug aus Sinai, diverse Probleme, Entmutigung und Auflehnung. Kapitel 18 und 19, Lehren bezüglich dem Gottesdienst. Kapitel 20 bis 36, die letzten Monate der Wüstenwanderung, Kämpfe und Siege. Halleluja. Gut, jetzt greife ich zurück auf dem Buch 2. Mose. Aus Platz Mangel wurde dieses Thema, das heißt, die Söhne Aarons sündigen und werden bestraft. Aus Platzmangel wurde dieses Thema aus Lektion 6 hierher gebracht, ne, weil die Lektion 6 sehr, sehr groß wurde. Und dann habe ich gesucht. Ja, nur eine Sekunde. Da habe ich Platz gesucht und hier in dieser Lektion eine kleine Lücke gefunden, wo wir das hier aufgreifen können, dieses Thema. Die Söhne Aarons sündigen und werden bestraft. Aaron hatte 4 Söhne, wenn ich jetzt richtig erinnere. Und die 2 Ältesten, die sollten ihm helfen, ganz in einer ganz besonderen Art und Weise mit den ganzen Zeremonien, Rituale in der Stiftshütte. Und was haben sie gemacht? Unter anderem, sie haben ihren Fehler gemacht. Die haben fremdes Feuer genommen. Und diese 2 Söhne, Nadab und Abihu, die hatten in einer ganz besonderen Angelegenheit dabei, und das war, als die Ältesten des Volkes die Herrlichkeit des Herrn gesehen hatten. Die Herrlichkeit Gottes. Das können wir in 2. Mose 24, 9 bis 11 lesen. Die Ältesten oder die wichtigsten Männer des Volkes hatten diese Erfahrung, die Herrlichkeit Gottes gesehen auf dem Berg Sinai. Und dann denkt man, ja, jemand, der die Herrlichkeit Gottes gesehen hat, der fürchtet Gott, der will jetzt sein ganzes Leben lang, ist er geprägt von dieser Erfahrung und will jetzt alles richtig machen, will jetzt Gott respektieren im höchsten Maß. Aber vielleicht haben die das ganz falsch gesehen. Die haben gedacht, wir sind so wichtig. Gott hat uns erlaubt, ihn seine Herrlichkeit zu sehen und so, weil wir einfach so besonders sind, weil wir so toll sind. Jetzt können wir die ganzen Sachen so machen, wie wir wollen, weil Gott mit uns ist, können wir alles machen, so wie es uns gefällt, so wie wir es ausdenken. Ähnlich wie viele Christen auch heute, die denken, Gott ist mit mir und dann kann ich machen, was ich will, ne, weil Gott mit mir ist, er liebt mich und so. Ne. Ein Falschdenken. Ne. Und wenn wir Gott kennen, wenn wir Gott, die Herrlichkeit Gottes erfahren haben, gespürt haben, gesehen haben und so weiter, dann sollen wir umso mehr Gott respektieren und seine Gebote penibel gehorchen. Und genau das haben sie nicht gemacht. Sie waren respektlos und haben die Gebote Gottes missacht und haben fremdes Feuer genommen, um das Räucheraltar anzuzünden und wurden mit dem Tod bestraft. Die sind auf der Stelle tot hingefallen. Ganz stark gestorben.
Nicht nur das, sie waren oft auch alkoholisiert.
Está escrito aqui embaixo, eu vou comentar isso daqui a pouco. Es gibt Leute, die das nicht verstehen, die denken, ja, oh Gott, ne, hat Leute bestraft, seine Priester so auf der Stelle umgebracht und so, ne? Wie kann das sein? Ist Gott jetzt nicht Liebe und so, ne? Der Gott der Liebe, der lässt seine Priester tot umfallen und so, ne? Da müssen wir ein bisschen nachdenken. Gott ist Liebe, aber ist auch Gerechtigkeit. Er hat seine Gebote gelassen, dass man sie folgt und dass man ihn auch ernst nimmt. Gott ist mächtig und man hat mächtige Personen zu respektieren. Und noch mehr Gott, der ist so noch viel mächtiger als jede mächtige Person. Und im Neuen Testament, ne, so dass man nicht sagen könnte, ja, im Alten Testament war Gott etwas mehr böse als im Neuen Testament, ne, so denken viele. Im Alten Testament war Gott streng und im Neuen Testament ist jetzt alles locker aus dem Hocker oder wird, ne, alles entspannt, ne, alles wie der Mensch will und so. Nein, der Gott ist der gleiche. Gott, die Gerechtigkeit Gottes ist die gleiche und die Art und Weise, wie er möchte, dass man ihn behandelt, ist die gleiche. Im Neuen Testament geschah ein Parallelfall, der Tod von Ananias und Sapphira, auch 2 Menschen, nur jeweils ein Mann und eine Frau, die sind auch tot umgefallen, weil sie respektlos waren und nicht gehandelt haben im Sinne Gottes. Ja. Isaias, würdest du mal bitte hier Hebräer 12, 28 und 29 lesen?
Darum, weil wir ein unerschütterliches Reich empfangen, lasst uns die Gnade festhalten, durch die wir Gott auf wohlgefällige Weise dienen können, mit Scheu und Ehrfurcht. Denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Hebräer 12, 28, 29.
Halleluja. Ne? Gott ist ein verzehrendes Feuer. Gott ist mächtig. Gott ist heilig. Und man soll ihn ernst nehmen. Ihn dienen mit Gottesfurcht, mit Respekt, mit Liebe, aber auch mit Respekt. Und interessanterweise hier die Tatsache, dass sofort nach diesem Ereignis Gott den Befehl erließ, dass alle Priester sich von alkoholischen Getränken fernhalten sollten, wenn sie dienten, 3. Mose 10, 9, lässt schließen, dass diese zwei, Söhne Aarons, diese Dummheiten unter Einfluss von Alkohol gemacht haben. Es steht nicht so direkt geschrieben, sie waren alkoholisiert, aber indirekt können wir diese Schlussfolgern. Warum hat Gott, wenn wir uns fragen, sofort nach diesem Ereignis das vorgeschrieben? Priestern sollen kein Alkohol zu sich nehmen. Das ist wieder so ein Denkzettel über Alkohol, was Alkohol alles machen kann und auch die Art und Weise, wie wir die Sachen Gottes behandeln. Den Respekt vor den Sachen Gottes kann gelockert werden oder kann nicht ernst genommen, wenn Menschen alkoholisiert oder unter Einfluss von Alkohol sind. Gut, jetzt zurück zu 4. Mose. Die Aussendung der Späher ins Land, Seite 84 ganz oben. Die Aussendung der Späher ins Land, 4. Mose Kapitel 3. Auch sehr bekannte Geschichte. Die 12 Spione hat Moses ausgesendet. Gott hat es befohlen. Total wichtig, diese Information. Weil man denkt, ja, wenn Moses die 12 Spione nicht gesendet hätte, dann wäre es nicht passiert, dieser Unfall, oder dass das Volk nicht ins Land durfte, weil die Spionen dann das Volk angesteckt haben mit der Angst und so. Moses ist an allem schuld. Aber nein, Gott hatte es befohlen, 12 Spionen zu schicken. Und die hatten das Land gesehen, reiches Land, aber sie sahen das mit menschlichen Augen. Sie hatten Angst vor den Einwohnern dieses Landes und hatten Angst und haben erzählt, haben gesagt, Leute, die sind so stark, so groß und so mächtig und die werden uns treten wie Heuschrecken, und alles Volk hat geweint und Angst gehabt und wollte zurück nach Ägypten. Ganz schlimm, ganz, ganz schlimm. Diese circa 2 Millionen Menschen hatten vor weniger als ein Jahr die viele große Wunder erlebt. Die 10 Plagen und durch das Meer gegangen und alles, dass das Meer sich auftat. Hatten alles das gesehen, Pharao umgebracht im Wasser mit seinem Heer, alle umgekommen. Sie haben das alles gesehen, aber als die 10 Spione erzählt haben, wurden alle Leute wieder ängstlich. Alle waren wieder ängstlich. Das heißt, die haben nicht geglaubt. Die hatten alles in der Hand, um zu glauben, versteht ihr? Die hatten die Wunder gesehen. Und wenn man sagt, ja, warum war Gott so streng? Nur weil sie einmal nicht geglaubt haben, sie sofort bestraft mit 40 Jahren Wüstenwanderung. Aber das steht jetzt in Vergleich mit den Wundern, die das Volk gesehen hat. Das heißt, das Volk hat die ganzen Wunder gesehen. Und das Gleiche gilt für uns. Diese ganzen Geschichten, diese ganzen Geschehnisse, von denen können wir ganz wichtigen Lektionen für uns ziehen. Wenn jemand schon große Wunder Gottes erlebt hat, gesehen hat, dann machen diese Wunder uns verantwortlich. Das heißt, wir kennen die Kraft Gottes, und dann ist ein Unglauben umso schlimmer, versteht ihr? wenn jemand die Macht Gottes erlebt hat und dann irgendwann zweifelt an der Macht Gottes, dann macht er sich viel mehr schuldig vor Gott. Und darum hat Gott auch das Volk so stark bestraft, weil sie haben geflucht, ne? Die haben gesagt, ja, wir wollen zurück nach Ägypten, ne? Vor Angst, vor Unglauben, geweint und Gott geschimpft. Und dann, das war die Folge von Unglauben. Das heißt, wenn wir im Glaubensleben sind, sehen wir Tag für Tag den Schutz und die Wunder Gottes und unser Glauben muss entsprechend wachsen und in Situationen, wo unser Glaube gefragt wird, müssen wir auch entsprechend mit Glauben reagieren. Total wichtig. Jetzt sehr interessant, drei verschiedene Auflehnungen, Midians und Aarons, die Aufruhr der Rotte Koras und die dritte Auflehnung vom ganzen Volk. Drei verschiedene Auflehnungen, die jetzt für uns symbolisch oder für uns belehren über das, was auch heute im Volk Gottes, das heißt in den Gemeinden, geschehen kann. Arten von Auflehnungen. Die erste Auflehnung, Midian und Aaron, lehnen sich gegen Moses auf. Midian war eine Prophetin, Aaron war der Hohepriester. Und Moses hatte eine kuschitische Frau geheiratet. Ne? Das war eine Frau, die nicht zum Volk Gottes gehörte. Und Gott hatte gesagt, man sollte das nicht tun. Aber Mose hat diese Frau geheiratet in der Zeit, wo er in der Wüste gelebt hat. Ne? Da war keine andere Frau, da war keine Frau vom Volk Israel, dass er sie heiraten konnte. Ne? Versteht ihr? Er musste sie heiraten. Und Miriam und Aaron, die nehmen das, die greifen das auf, um Moses anzugreifen, kritisieren, um zu sagen, ja, Moses, du bist nicht der Richtige, oder Moses, du bist nicht an der richtigen Stelle, du hast keine Autorität, um dieses Volk zu leiten, weil du eine Sünde getan hast und so. Aber es war keine Sünde, dass er mit dieser Frau geheiratet hat, wie ich schon erklärt habe. Ne? Er musste sie heiraten. Es war keine Sünde. Und Gott hatte Moses gerufen, um das Volk zu leiten. Aber Moses und Aaron, Miriam und Aaron, haben nur jetzt einen Vorwand gesucht. Versteht ihr? Nur, dass es nicht so deutlich ist. Und das ist immer so. Wenn Leute sich gegen Gemeindeleiter auflehnen, dann finden sie immer einen Vorwand. Dann finden sie immer irgendwas zu sagen. Ja, der Gemeindeleiter hat das gemacht, hat jenes gemacht, ne? Und so. Und alles Sachen, wo er keine Schuld hat, ne? Aber die Menschen machen das, weil sie rebellisch sind. Weil sie ein Problem mit der Autorität des Gemeindeleiters haben. Und Moses hat sogar gegen Gott argumentiert. Er hat, als Gott ihm ausgesucht hat, das Volk zu leiten, hat Moses gesagt, ja Gott, aber ich, ne, wer bin ich schon, ne, hier in der Wüste und so, ein Schafhirte und so, ne? Aber Gott hat gesagt, nein, du musst das Volk leiten und so. Und Gott hat ihn überredet, Gott musste ihn quasi zwingen, das Volk zu leiten. Das heißt, Moses leitete das Volk, weil Gott ihn gedrängt hat, das Volk zu leiten. Und jetzt kommen Midian und Aaron und wollen selber diese Autorität an sich reißen und sagen, wir wollen das Volk leiten, wir sind viel besser, wir sind nicht verheiratet mit einer kuschitischen Frau und so, ne? Wir haben viel mehr, wir sind viel mehr geeignet, um diese Aufgabe zu erledigen, ne? Wir sind viel heiliger als Moses und so weiter. Das heißt, das hatten sie gemeint mit dieser Argumentation. Und sie wollten Moses vom Hocker werfen, vom Stuhl der Autorität werfen. Aber Gott hat eingegriffen und Miriam wurde krank. sie wurde aussätzig. Und was geschah? Moses, der wurde angegriffen, der wurde beleidigt, der wurde Klatsch und Tratsch gegen ihn gemacht. Ne? Er war Opfer einer Verschwörung. Was muss er tun für das Volk? Das heißt für Miriam und Aaron beten, dass Gott sie vergibt. Ne?
Ja.
Ne? Er musste das tun, folgend einem biblischen Prinzip. Das biblische Prinzip steht hier, Lukas 6:28. Lukas 6:28. Wolfram, würdest du bitte diesen Vers lesen?
Segnet ihr euch Flugen und bittet die, welche euch beleidigen. Lukas 6:28.
Ne, ein biblisches Prinzip, und Moses musste das tun. Und so ist es auch mit Gemeindeleiter. Die werden oft angegriffen. Sie sind eine Zielscheibe einfach, ne, weil sie in einer Position sind, die einfach herausragt von der Natur der Sache. Und am Ende musste er für Miriam und Aaron beten. Musste er, das heißt, ist nicht das richtige Wort. Er hat das immer gemacht. Er war immer so demütig, der hat das immer mit Liebe gemacht. Aber dann kam eine zweite Aufruhr, die Aufruhr der Rotte Koras, das heißt der Familie Koras. Na, Familie ist nicht das richtige Wort, aber ja, ich benutze dieses Wort, um das jetzt leichter zu machen. Ne? Korah war ein Urenkel Levis und hatte großen Einfluss und Autorität. Na, wie wissen wir, dass er so viel Einfluss hatte? Weil er 250 wichtige Leiter hinter sich organisieren konnte. Ja? Er war schon ein wichtiger Mann in der Stiftshütte, aber war noch nicht zufrieden. Er wollte mehr. Und er war stolz, weil er so, sagen wir so, ein Naturtalent war, so ein Naturleiter. Man sagt so von bestimmten Leuten, die haben so ein Naturtalent für die Leiterschaft. Er konnte sehr viele Menschen um sich organisieren. Er konnte, der hatte diese Gabe, ne, von Geburt an, Menschen um sich zu organisieren. Es gibt solche Menschen. Und er war stolz, weil er viel Einfluss hatte. Und er wollte Moses und Aaron die Autorität entreißen, weil wir wissen, Moses war der demütigste Mensch auf Erden. Es gibt noch ein anderes Wort, um das zu sagen. Er war, ich sage mal so, wie es ich Moses vorstelle, sehr, sehr ruhig, sehr still. Er war nicht so ein Mensch, der aus allen, mit den Ellenbogen spricht. Nein. Das ist nicht das richtige Wort. Er war nicht so ein Mensch, der ohne Komma und Punkt spricht, ne, wie Leute wie dieser Korah. Leute wie dieser Korah, die, ne, sprechen ohne Punkt und Komma, und so gewinnen sie den Respekt von anderen Menschen. Dadurch, dass sie sich selbst inszenieren als wichtig, dass sie viel wissen oder dass sie große Fähigkeiten haben, ne, die quatschen die Leute voll, aber Moses war nicht so und wahrscheinlich Aaron auch nicht. Die waren eher stille Gewässer, wie man so sagt, und darum konnte Korah so viele Leute jetzt beeinflusst, um zu sagen, ja, Moses, ne, der ist so still und so weiter, der ist gar nicht geeignet, um das Volk zu leiten, er ist so geistlich und so, aber um ein Volk zu leiten, da muss man schon mächtig sein, redegewandt und so weiter und so fort, und ich kann das alles tun. Ich weiß nicht, welche Argumente er benutzt hat, aber 250 wichtige Männer haben sich hinter ihn gestellt, um Moses und Aaron ihre Autorität zu entreißen. Und da kam auch die Strafe Gottes ganz plötzlich und stark. Ganz plötzlich und stark. Gott hat diese Männer bestraft mit dem Tod. Die wurden verschluckt vom Boden. Der Boden hat sich aufgemacht und diese Männer wurden verschluckt. Und dieses Ereignis lasst uns ein Bibelvers verstehen, Galater 5:20-21, was dieser Vers, Galater 5:20-21, stellt uns vor eine interessante Frage, weil da steht, dass bestimmte Leute das Reich Gottes nicht erben werden, okay? Leute, die Götzendienst, Zauberei, ne, machen, ne, die werden das Reich Gottes nicht erben. Können wir verstehen. Ja, Zauberei, Götzendienst, ne. Aber es steht auch Parteiungen, Neid, ne. Und dann denken wir, wie? Parteiungen, Neid? Das ist ein Grund, um das Reich Gottes nicht zu erben. Ja, wenn wir sehen, was Parteiungen so als Folge hinter sich bringen. Ne, hier steht Mord. Wenn jemand eine andere Person umbringt, tötet, das ist ganz schlimm. Ne? Aber wenn jemand jetzt Parteiungen macht in einer Gemeinde oder aus Neid Streitigkeiten, Klatsch und Tratsch und Spaltungen in der Gemeinde verursacht, dann ist es auch ganz schlimm. Das heißt, eine Gemeinde kann kaputt gehen oder viele Gemeinden sind schon kaputt gegangen wegen solcher Sachen. Und diese Menschen, die das verursachen, die werden auch dafür bestraft. Das heißt, weil die Folge, die geistliche Folge von solchen Gemeinden, die untergehen, ist, dass viele Menschen auch von der Errettung abfallen. Ne? Menschen, die jetzt zu Jesus gefunden hatten, aber dadurch, dass Gemeinden sich spalten, dass Gemeindeleiter sich streiten, sich an den Kragen gehen, sich beleidigen, sich beschimpfen und viele ganz hässliche Sachen passieren, dann gehen Menschen, die jetzt vor kurzer Zeit zu Jesus gekommen sind, sagen, wie kann das sein, ne, dass glaubende Christen, dass Menschen, die behaupten, sie hatten den Heiligen Geist, sie hätten den Heiligen Geist, plötzlich jetzt sich beschimpfen, sich bestreiten, sich quasi handgreiflich gegenseitig werden, etc. Ne? Und dann fallen die Leute vom Glauben ab. Und die Menschen, die das angefangen haben, die Ursache für die solchen Parteiungen, Streitungen, Neid und so, sehen die Menschen, die Ursache dafür sind, die werden bestraft werden, wie oder in einer ähnlichen Weise oder wie die Rotte Koras. Ne? Das ähnliche Vergleich war Ananias und Sapphira mit den Söhnen Aarons. Ne? Und das ist immer auch ähnlich hier. Das heißt, heute werden keine Menschen mehr vom Erdboden verschluckt. Ne? Oder manchmal schon, wie man so in den Nachrichten hört. Aber man soll auch nicht richten und sagen, ja, diese Leute wurden verschluckt, weil sie vom Erdrutsch oder so, weil sie gegen Gott ungehorsam waren, das sollen wir nicht sagen. Aber im jüngsten Gericht werden die Menschen, die Gemeinden gespaltet haben und Gemeinde zu Fall gebracht haben, ganz streng gerichtet werden und werden das Reich Gottes nicht erben, wenn sie auch sich als Christen ausgeben. Da müssen wir selber sehr stark aufpassen. Keine Parteiungen, keine Spaltung in Gemeinden verursachen. Müssen wir sehr, sehr stark aufpassen, weil der Teufel möchte das. Er versucht mit allen Mitteln, schwache Leute in Gemeinden zu überreden, das zu machen. Wie auch vorher im Fall von Midian und Aaron dahin gehen und sagen, ja, der Gemeindeleiter, der hat dies und jenes gemacht und so weiter. Vielleicht hatte er, wer weiß, irgendwas Falsches gemacht. Dann nimmt man völlig nebensächliche Geschehnisse, ne? Zum Beispiel, wenn man sagt, ja, der Gemeindeleiter hat mich nicht begrüßt, als ich mal auf der anderen Seite der Straße gelaufen habe oder so. Und dann ist die Gemeinde schon gespaltet. Man sagt, ja, der Gemeindeleiter ist so böse, der begrüßt die Leute nicht, die auf der anderen Seite der Straße sind oder so. Obwohl das jetzt eine ganz, ganz nebensächliche Sache ist, ist keine Sünde, ne, nur weil er vielleicht nicht aufmerksam war oder so oder in Gedanken woanders oder auf die andere Richtung geschaut hat. Vielleicht war ein Gemeindemitglied auf dieser Seite der Straße, hat den begrüßt und den anderen nicht gesehen oder so. Aber nein, es gibt Leute, die das schon aufgreifen und sagen, der Gemeindeleiter ist nicht fähig, eine Gemeinde zu leiten und so weiter und so fort, weil er dies und jenes und ich weiß nicht was alles gemacht hat. Die erfinden viele Sachen, die nehmen viele Sachen aus der Luft. Oder weil, da könnte ich tausende Sachen nennen, die Menschen sich ausdenken, um Gemeindeleiter anzugreifen, weil sie neidisch auf ihre Position sind. Obwohl es hier keine Position ist, die beneidbar ist. Ne? Gemeindeleiter ist doch eine ganz schwere Position. Wer will eine Gemeinde leiten? Wer will schon eine Gemeinde leiten? Ne? Niemand will eine Gemeinde leiten. Wenn man fragt, möchte jemand eine Gemeinde leiten, dann sagt niemand, ja, ich unbedingt oder so. Niemand will es. Ne? Aber wenn jemand das macht, dann wollen alle anderen auch. Ne? Ne, sei es, weil sie sehen, was er macht. Wenn jemand was Gutes tut, dann wollen alle anderen seine Arbeit kaputt machen. Ne? Auch das Gleiche machen wie er. Na, wenn ich in seiner Position wäre, ne, das sagen alle zum Beispiel jetzt auf Angela Merkel, wenn ich Angela Merkel wäre, ne, aber niemand ist Angela Merkel, ne? Und wenn jemand sagen würde, willst du dich wählen lassen? Nein, würde alle sagen, nein, nein, ich gewählt, nein, das will ich nicht, ne? Aber alle sagen, wenn ich in ihrer Position wäre, dann würde ich alles besser machen, ne? Und so auch mit Gemeindeleiter. Viele sagen, wenn ich jetzt Gemeindeleiter wäre, dann würde ich diese Gemeinde viel besser leiten und so weiter und so weiter. Aber sie lassen sich nicht wählen als Gemeindeleiter, ne? Weil sie die Verantwortung kennen, wie diese Aufgabe schwer ist. Ne? Halleluja. Gut. Die Botschaft ist, Gott ruft die Menschen, ihm zu dienen. Und gibt jeder von uns die Gaben. Und wenn jemand jetzt eine Position hat als Gemeindeleiter, dann hat Gott ihn dazu gerufen. Und Gott selber wird dann auch aufpassen, dass niemand diese Person angreift. Und das wissen wir aus eigener Erfahrung. Wenn Gott uns in einer Position tut, dann passt er schon auf. Und wenn Menschen uns angreifen, es tut mir leid für diese Menschen. Ich sage es einfach so, weil man sieht, wie Gott diese Menschen, wie kann man sagen, behandelt. Ne? Jetzt lässt mich ein bisschen ironisieren, ne? Um nicht so ganz klar zu sagen. Ne? Das heißt, wenn Gott jemand auf einer Position tut, dann ist diese Position auch geschützt, geistlich geschützt von Gott. Die Menschen, die denken, ja, ein Gemeindeleiter zu sein, da ein Gemeindeleiter bekommt so viel Ehre, alle ehren ihn und so weiter. Ich möchte auch so viel Ehre bekommen. Und dagegen hat Jesus in Johannes 5, Vers 44 eine Aussage gemacht. Tatjana, würdest du bitte diesen Vers lesen?
Wie könnt ihr ja glauben, ihr Ehre voreinander nennen und die Ehre von dem alleinigen Gott
nicht sucht, ne? Ja, wenn Menschen Ehre suchen, wenn Menschen sagen, ja, ich möchte ein Gemeindeleiter sein, weil ich dann geehrt wird oder so, ne? Wenn man ein Gemeindeleiter wird deswegen, dann ist man auch auf dem Holzweg, dann ist man auf dem falschen Weg. Wenn man irgendwas tut, weil man geehrt sein wird oder weil man, ne? Die meisten Menschen an der Welt, die tun ihre Sachen, weil sie als cool angesehen werden möchten von ihren Kumpels oder als sie wollen berühmt werden als Schriftsteller oder als Schauspieler, ne? Sie wollen berühmt werden oder so, ne? Und das ist kein Grund für einen Nachfolger Jesu einen Dienst in der Gemeinde zu machen. Moses war sanftmütig, das ist das Wort, was ich vorher gesucht habe, sanftmütig und hat wieder sich nicht selbst verteidigt. Interessant, dass Moses in diesen ganzen Auflehnung gegen ihn nie hingegangen ist, zum Beispiel zu Midian oder zu Korah und gesagt hat, ja Midian, ja Korah, pass auf, bitte tu das nicht oder so, oder ja, ich werde mich von dieser Frau scheiden lassen, oder ja, ich gebe euch einen besseren Posten in der Stiftshütte, oder ja, vielleicht dürft ihr meine Position mal für eine Zeit haben oder so, ne? Nein, er versucht nicht mit diesen Leuten zu verhandeln. Was macht er? Er wirft sich auf den Boden und betet. Und geht zu Gott und sagt, Gott, hör zu, du hast mich hier als Leiter gestellt, ne? Mich gedrungen, auch für mich, das zu machen. Und jetzt kommen die Leute und wollen es mir entreißen, ne? Er geht hin zu Gott, zum Chef. und sagt, Gott, hierzu, ne? Soll ich das machen oder die anderen, ne? Und Gott, was macht der? Streckt seine Hand aus und tuff und die ganzen 250 vom Erdboden verschluckt. Ein Parallelfall zum Neuen Testament. Die Nikolaiten haben eine priesterliche Schicht aufgebaut ohne Gottes Erlaubnis. Was sind die Nikolaiten? Ist ein Wort, das Menschen in der heutigen Zeit symbolisiert oder in der Geschichte der Christenheit symbolisiert. Die wurden prophezeit in der Offenbarung. Im Buch Offenbarung hat Johannes, Apostel Johannes, prophezeit, dass diese Nikolaiten auftauchen würden. Oder die es schon in der Zeit Johannes schon gab, in Gemeinden. Die haben eine priesterliche Schicht aufgebaut, ohne Gottes Erlaubnis. Das lesen wir in Offenbarung 2, Vers 6 und Vers 15. Und sie teilten die Gemeinde in zwei Schichten, Klerus und Laien. Und sie holten sich Titeln, ne? Pfarrer oder Priester oder jetzt Bischof oder Papst oder sie holten sich Titeln und von den anderen, um von den anderen Geschwister sich abzuheben. Ja? Diese Passage in Offenbarung prophezeit die Kirche mit religiösen, priesterlichen Strukturen und Würdigung von Amtsträgern. Solche Strukturen hasst Jesus. Jesus, würdest du bitte hier Offenbarung Kapitel 2, Vers 6 lesen? Seite 86.
Aber dieses hast du, dass du die Werke der Nikolaiten hast, die auch ich, Jesus, hasse.
Ja, Jesus sagt, ich hasse die Werke der Nikolaiten. Und die dritte Auflehnung. Diese drei Auflehnungen, die machen so eine Art, bildlich gesprochen, die symbolisieren die verschiedenen Arten von Auflehnungen, die es in Gemeinden geschehen können. Dritte Auflehnung, das ganze Volk. Das ganze Volk, weil die 200 wichtige Männer vom Volk wurden vom Erdboden verschluckt. Und was denkt das Volk? Das Volk sollte denken, ja, diese Männer sind vom Erdboden verschluckt, weil sie sich gegen Moses erhoben haben, sich gegen Moses aufgelehnt haben, der Leiter, der Gott uns gegeben hat. Aber nein, sie haben das alles umgedreht und gesagt, Moses ist schuld. Moses ist schuld an den Tod dieser wichtigen Männer und wollten Moses und Aaron bestrafen. Ne? Die hatten keine Schuld, die haben das nicht gemacht. Die haben nicht gebetet, Korah, bitte lehn dich gegen uns auf. Sie haben das nicht verursacht, die haben keine Schuld. Aber das Volk kommt zu diesem absurden Schluss und hat gemeutert. Und dann fing eine Krankheit, eine Strafe fing an unter das Volk. Und viele Menschen sind gestorben. Und die Menschen haben das gesehen. Da verbreitet sich eine Plage und viele Menschen fangen an zu sterben. Und dann hat das Volk sich erschrocken, hat sich dann nicht mehr aufgelehnt gegen Moses und Aaron, aber die Plage ging weiter und Aaron musste rennen durch das Volk mit den Räucherwerk, dass diese Plage aufhört. Und zum dritten Mal musste Moses beten für die, die ihn angegriffen hatten, für den Aggressoren. Zum dritten Mal. Und Moses hat das immer wieder gemacht. Er war so sanftmütig, so gläubig, so demütig. Er hat das immer wieder gemacht. Das Volk hat ihn aggrediert. Die Leiter haben ihn aggrediert. Midian und Aaron haben ihn aggrediert. Er hat immer wieder für sie gebetet, dass Gott sie vergeben soll. Das lernen wir auch. Wieder so eine Lektion für uns, wie ein Gemeindeleiter sein soll. Sanftmütig, demütig, geduldig und für die Menschen beten. Mitglieder von Gemeinden sind oft, verstehen sie Sachen nicht und wollen sofort aufbrausen und wollen sofort was tun, was nicht richtig ist, Ordnung schaffen in ihrem Sinn sozusagen, ne, wie das Volk hier sich gegen Mose und Aaron aufgelehnt hat. Sie haben gesagt, wir müssen weg damit mit Moses und Aaron, weil sie schuld sind und so und wollen sofort handeln. Aber Moses und Aaron waren geduldig, haben gebetet, haben das Volk noch verteidigt, weil sie wussten, das Volk ist geistlich unreif. Und so heute, Gemeindeleiter müssen wissen, dass Mitglieder von Gemeinden weniger reif sind. Darum sind die auch Mitglieder. Weniger reif, noch nicht so lange im Glauben, dann muss man auch Geduld mit denen haben. Und wir sehen hier eine Progression in diese Auflehnungen, die Unzufriedenheit, Skepsis, Beschwerden gegen die Leiterschaft, Beschwerden gegen Gott, Verbitterung, Hass, alles baut sich auf, staut sich auf wie in einem Staudamm, bis es bricht, bis es zu einer Explosion kommt, und dann werden Gemeinden gespaltet und werden kaputt gemacht. Das haben wir schon oft gesehen. Und darum müssen wir auf uns selber aufpassen, wenn wir solche Gefühle haben, solche Unzufriedenheit, Skepsis, Beschwerden gegen die Leiterschaft, Verbitterung, Hass etc., dass solcher Gefühle keinen Raum schenken. Amen.